Die neue FinBAMF in der Kapitalanlageberatung, was bleibt, was ändert sich? Von Raboris Glammeier, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Nachdem aufgrund vieler Medienberichte sich wahrscheinlich schon jeder, den die Änderungen der FinBAMF betreffen, mit den eingetretenen Neuerungen mehr oder weniger auseinandergesetzt hat, wird nachfolgend lediglich noch einmal kurz auf die aus unserer Sicht wichtigsten praxisrelevanten Neuerungen der FinBAMF kurz eingegangen. Vieles bleibt bestehen oder ändert sich lediglich im Detail. Bei anderen Punkten ist eine Angleichung an die Regelungen zur Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten in § 7b und CVVG erfolgt, womit die Regelungen zur Vermittlung von Kapitalanlageprodukten und die Regelungen zur Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten weiter aneinander angeglichen worden sind. Teil 1. Allgemeines. Wahrscheinlich schon fast nicht mehr erwähnenswert, aber für den Fall eines Schadenfalles möglicherweise doch von ganz erheblicher versicherungsrechtlicher Relevanz ist die in § 9 FinBAMF, neu, vorgegebene Mindestabsicherung in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung je Versicherungsfall in Höhe von 1.276.000 Euro und mindestens 1.919.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres. Soweit Sie also Ihre Vermögensschadenhaftpflichtversicherung noch nicht auf die neuen Mindestversicherungssummen angeglichen haben, sollten Sie dies umgehend tun, um in einem etwaigen zukünftigen Schadenfall keinerlei Nachteile zu erleiden. Neu in der FinBAMF findet sich die Vorgabe, dass die Tätigkeit des Vermittlers oder Beraters im bestmöglichen Interesse des Anlegers ausgeübt werden muss, vergleiche § 11 FinBAMF, neu. Dieser auf der einen Seite sehr absolute und auf der anderen Seite zugleich auch wieder vollkommen unbestimmte Begriff birgt auf der einen Seite einen weiten Interpretationsspielraum in sich und verlangt auf der anderen Seite die Vereinigung von Interessengegensätzen. Wie die Gerichte diesen Begriff später auslegen und definieren werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Problematik dieses Begriffs erschließt sich einem am besten am praktischen Beispiel. So dürfte es grundsätzlich im bestmöglichen Interesse des Anlegers sein, wenn die Tätigkeit des Anlagevermittlers oder Anlageberaters vollkommen kostenfrei erfolgt, da dann das gesamte zur Verfügung stehende freie Kapital des Kunden der Erzielung einer Rendite zur Verfügung stehen würde. Der Anlagevermittler oder Anlageberater hingegen lebt nun einmal gerade davon, dass er für die sowohl zeitaufwendige als auch haftungsträchtige Tätigkeit der Anlagevermittlung oder Anlageberatung Geld erhält, sei es direkt vom Kunden oder indirekt über Provisionen aus dem zu investierenden Kapital des Kunden. Dies ist ein grundsätzlicher nicht wegzudiskutierender Interessengegensatz, der einer haftungssicheren Lösung bedarf. Hier darf mit Spannung erwartet werden, wie die Gerichte zukünftig mit diesem schwammigen Begriff umgehen. Gerade vor dem Hintergrund der hier bestehenden Ungewissheit ist es unseres Erachtens extrem wichtig, den Kunden ordnungsgemäß und umfassend über die Kosten und Zuwendungen der Anlagevermittlung aufzuklären, damit er selbst beurteilen kann, ob diese seinem Investitionsinteresse möglicherweise entgegenstehen. Teil 2. Information über Kosten und Zuwendungen. Die in der bisherigen FinBAMF seit 2013 bereits geltenden Regelungen zur Information des Kunden über Kosten und Zuwendungen sind durch die Neufassung der FinBAMF noch einmal konkretisiert und verschärft worden. Für all diejenigen, die auch bisher schon sauber und vollständig über alle Kosten und Zuwendungen ordnungsgemäß aufgeklärt haben, ergeben sich hier keine allzu großen neuen Anforderungen. Aus der Praxis heraus werden aber immer wieder Fälle bekannt, in denen die Produktgeber den Vermittlern erklären, dass speziell dieses Produkt nicht unter die Anforderungen der FinBAMF falle und deshalb keine ordnungsgemäße saubere und umfassende Aufklärung über erhaltene Kostenzuwendungen erforderlich sei. Oftmals ein Trugschluss und eine ganz erhebliche Haftungsfalle für den Vermittler oder Anlageberater. Nach unserer Auffassung sollte ein Vermittler oder Anlageberater, ganz losgelöst von der Frage, ob diese unter den Anwendungsbereich der FinBAMF fallen oder nicht, grundsätzlich bei der Vermittlung jeglicher Kapitalanlagen sauber und vollständig über alle Kosten und Zuwendungen aufklären, dies dokumentieren und vom Kunden gegenzeichnen lassen. In diesem Punkt ist bei einem späteren Rechtsstreit mit einem früheren Kunden heute mit keinerlei Nachsicht seitens der Gerichte mehr zu rechnen. Eine unterlassene oder fehlerhafte Aufklärung oder Information über Kosten und Zuwendungen reicht oft bereits für die vollumfängliche Haftung des Vermittlers oder Anlageberaters hinsichtlich einer fehlgeschlagenen Kapitalanlage. Ein hohes Haftungsrisiko, das einfach vermeidbar ist. Erste Vergütung und Interessenkonflikte, § 11a FinWärmf, neu. Der Anlagevermittler bzw. Anlageberater hat nach der neuen Regelung des § 11a FinWärmf angemessene Maßnahmen zu treffen, um Interessenkonflikte zu erkennen und zu vermeiden, die zwischen ihm und den bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Beschäftigten einerseits und dem Anleger andererseits auftreten können. Zusammen mit der Pflicht zur Empfehlung im bestmöglichen Interesse des Anlegers ergibt sich daraus ein klares Verbot zur Anreizschaffung für die Empfehlung bestimmter Finanzanlagen für den Vermittler bzw. Berater selbst als auch für dessen Beschäftigte. Es dürfen keine Vereinbarungen mehr mit Mitarbeitern über Vergütung und Verkaufsziele getroffen werden, die Mitarbeiter dazu verleiten könnten, einem Anleger bestimmte Finanzanlagen zu empfehlen. Gegebenenfalls sind hier bestehende Vergütungsmodelle anzupassen und organisatorische Vorkehrungen zur Schaffung klar dokumentierter Strukturen im Vertrieb zu schaffen. Nach § 17 FinWärmf, neu, dürfen sich Zuwendungen nicht nachteilig auf die Qualität der Vermittlung oder Beratung auswirken und dürfen nicht die Verpflichtung beeinträchtigen, im bestmöglichen Interesse des Anlegers ehrlich, redlich und professionell zu handeln. Interessenkonflikte sind vor Geschäftsabschluss offenzulegen. Damit dürfte der Rechtfertigungsdruck mit zunehmender Provisionshöhe erheblich steigen und der Vermittler bzw. Berater darzulegen und zu erklären haben, weshalb die Vermittlung eines bestimmten Produktes trotz hoher Provisionen im bestmöglichen Interesse des Anlegers ist. Zweiter Kosteninformation, § 13 FinWärmf, neu. Die Vorschriften zur Offenlegung von Kosten und Provisionen sind noch einmal verschärft und konkretisiert worden. Dies ist jedoch nicht nur nachteilig, sondern bringt dem Vermittler bzw. Berater auch mehr Klarheit über Art und Umfang der Offenlegung der Kosten. Nach § 13 Absatz 2 Nummer 3 FinWärmf, neu, ist über alle Kosten und Nebenkosten der Anlagevermittlung, Anlageberatung sowie die Kosten der Finanzanlage selbst aufzuklären. Hierbei ist Folgendes unbedingt zu beachten: Die Informationen über Kosten und Nebenkosten Anlagevermittlung und Anlageberatung sind vom Anlagevermittler bzw. Berater zur Verfügung zu stellen. Diese Kosteninformation ist nicht durch eine pauschale Information des Produktanbieters möglich. Der Vermittler hat hier den Anleger ganz individuell über seine konkreten Kosten aufzuklären. Aus § 13 Absatz IV FinWärmf, neu, ergibt sich, dass die Kosten der Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung sowie auch die Kosten der Finanzanlage selbst in zusammengefasster Weise dargestellt werden können, und zwar so, dass der Anleger sowohl die Gesamtkosten als auch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite verstehen kann. Die Offenlegung aller Kosten hat dabei gem. § 17 Absatz e FinWärmf nach folgenden Kriterien zu erfolgen: Existenz, Art, Umfang, wenn Umfang noch nicht bestimmbar, Art und Weise der Berechnung, aus der sich der Umfang ergibt, in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise. Eine Aufstellung der Kosten, die nach einzelnen Posten aufgegliedert ist, ist dem Anleger nach § 13 Absatz IV FinWärmf zwar nur auf Verlangen auszuhändigen, jedoch dürfte jeder Vermittler und Berater gut daran tun, eine solche aufgegliederte Aufstellung grundsätzlich zu fertigen und dem Anleger auszuhändigen. Zum einen kann damit im Wege der Selbstkontrolle sichergestellt werden, dass nichts vergessen worden ist, zum anderen dürfte auf diesem Wege am ehesten sichergestellt werden, dass der Anleger sowohl die Gesamtkosten als auch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite verstehen kann. Denn es ist bereits jetzt absehbar, dass in zukünftigen Haftungsprozessen wegen angeblich fehlerhafter Anlagevermittlung oder Beratung darum gestritten werden wird, ob die Aufstellung der Gesamtkosten so übersichtlich gewesen ist, dass der Anleger auch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite verstehen konnte. Um einem solchen Streitpunkt und damit auch potenziellen Haftungsrisiko vorzubeugen, empfiehlt es sich unseres Erachtens bereits aus Eigeninteresse, grundsätzlich eine sauber aufgegliederte Aufstellung zu fertigen und dem Anleger auszuhändigen. Neu ist auch § 13 Absatz v FinWärmf, neu, Demzufolge der Berater bei einer laufenden Vertragsbeziehung dem Anleger regelmäßig, aber mindestens einmal im Jahr einen Nachweis über die Höhe der damit verbundenen Kosten zur Verfügung zu stellen hat. Grundsätzlich stellt sich allerdings im Bereich der Anlageberatung die Frage, ob eine solche laufende Vertragsbeziehung wegen der daraus resultierenden ganz erheblichen laufenden Aufklärungs- und Beratungspflichten sowie der daraus resultierenden erheblichen Haftungsrisiken seitens des Anlageberaters überhaupt wünschenswert ist. Teil 3. Anlageberatung und Geeignetheitserklärung. Bei der nunmehr nach der FinBAMF neu zu erstellenden Geeignetheitserklärung ergeben sich einige Neuerungen, wobei derzeit noch völlig unklar ist, welche Anforderungen die Rechtsprechung später an den Inhalt einer ordnungsgemäßen Geeignetheitserklärung stellen wird. In einer Anmerkung zu den bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten mittlerweile ebenfalls zu erstellenden Geeignetheitserklärungen hat die BaFin darauf hingewiesen, dass sie erhebliche Bedenken hinsichtlich einer ganzen Reihe aus diesem Bereich vorliegender Geeignetheitserklärungen hat, da diese aus Sicht der BaFin oft zu schematisch seien und nicht erkennen ließen, weshalb gerade das empfohlene Produkt für den konkreten Anleger und dessen persönliche Situation besonders geeignet sein soll. Vor diesem Hintergrund kann nur dringend dazu geraten werden, die zu erstellende Geeignetheitserklärung möglichst individuell, konkret und einzelfallbezogen zu gestalten. Erste Abgrenzung: Anlagevermittlung, Anlageberatung. Die Grenzen zwischen Anlagevermittlung und Anlageberatung sind teilweise fließend und manchmal schwer abzugrenzen. Aus der Praxis heraus zeigt sich leider auch immer wieder, dass sich Anlagevermittler bzw. Anlageberater so manches Mal leider keine allzu genauen Gedanken darüber gemacht haben, ob sie nun eine Anlage vermitteln möchten oder ob sie eine Anlageberatung durchführen möchten. Dabei ist die Abgrenzung zwischen Anlagevermittlung und Anlageberatung extrem wichtig, da sich im Rahmen der Anlageberatung teilweise völlig andere, erheblich weitergehende Pflichten des Anlageberaters ergeben als bei der bloßen Vermittlung eines Kapitalanlageproduktes. Auf die von der Rechtsprechung vorgenommene Abgrenzung zwischen Anlagevermittlung und Anlageberatung soll an dieser Stelle aus Platzgründen nicht weiter eingegangen werden. Zweite Anlagevermittlung, keine erheblichen Änderungen. Im Bereich der Anlagevermittlung ergeben sich in diesem Kapitel mit einer Ausnahme keine erheblichen Änderungen durch die FinBAMF, da der Anlagevermittler im Rahmen der Anlagevermittlung weder eine Geeignetheitsprüfung durchzuführen hat, noch eine Geeignetheitserklärung abzugeben hat und, wohl, auch nicht dem Empfehlungsverbot des § 16 Absatz FinBAMF neu unterliegt. Problematisch ist hier lediglich die nach § 16 Absatz 3b FinBAMF neu auch für die Anlagevermittlung geltende Beurteilung der Vereinbarkeit der Bedürfnisse des Anlegers mit dem Zielmarkt. Dazu jedoch unten unter Ziffer 5. Dritter Geeignetheitsprüfung nach § 18 FinBAMF, neu, bei Anlageberatung. Im Rahmen der nunmehr vorzunehmenden Geeignetheitsprüfung hat der Anlageberater wie bisher auch die zur Beurteilung der Geeignetheit einer zu empfehlenden Anlage vom Anleger einzuholenden Informationen einzuholen, Vergleiche. § 16 FinBAMF, wie auch bisher schon sind vom Anleger Informationen zu Kenntnissen und Erfahrungen des Anlegers in Bezug auf bestimmte Arten von Finanzanlagen, Informationen zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers einschließlich dessen Verlusttragungsfähigkeit sowie Informationen zu den Anlagezielen des Anlegers sowie dessen Risikotoleranz einzuholen. Diese Informationen sind erforderlich, um dem Anleger eine Finanzanlage empfehlen zu können, die für ihn geeignet ist und insbesondere seiner Risikotoleranz und seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, entspricht. Insoweit hat sich im Verhältnis zu den bisherigen Verpflichtungen des Anlageberaters inhaltlich nichts geändert. Vierter Empfehlungsverbot, § 16 Absatz FinBAMF, neu. Neu ist hingegen das klare Empfehlungsverbot des § 16 Absatz FinBAMF, neu, der ganz klar festlegt, dass der Anlageberater dem Anleger keine Finanzanlage empfehlen darf, wenn die erforderlichen Informationen vom Anleger nicht erlangt werden können. Diese Neuregelung ist zu begrüßen, da sie eine bisherige Grauzone klärt und damit auch geeignet ist, den Anlageberater von riskanten Empfehlungen ohne solide Grundlage abzuhalten. Möchte ein Kunde ohne Preisgabe dieser persönlichen Informationen eine Anlage vermittelt bekommen, So bleibt in diesem Fall lediglich noch der Weg der Anlagevermittlung im Rahmen derer auf der einen Seite die Preisgabe dieser Information nicht erforderlich ist, auf der anderen Seite aber der Vermittler auch keine Geeignetheitsprüfung durchführt und keine Geeignetheitserklärung abgibt und damit von erheblichen Haftungsrisiken befreit ist. Fünfte Vereinbarkeit mit dem Zielmarkt, § 16 Absatz 3b FinBAMF, neu, § 16 Absatz 3b FinBAMF, neu, regelt, dass der Gewerbetreibende, also sowohl der Anlageberater als auch der Anlagevermittler, den bestimmten Zielmarkt eines Produktes zu verstehen und mit den Bedürfnissen des jeweiligen Anlegers abzugleichen hat. Im nächsten Schritt hat er die Vereinbarkeit der zu empfehlenden Anlage mit den Bedürfnissen des Anlegers zu prüfen und zu beurteilen und sicherzustellen, dass eine Empfehlung nur erfolgt, wenn diese im Interesse des Anlegers ist. Andernfalls gilt ein Empfehlungsverbot. Problematisch ist nach unserer Auffassung hier der Umstand, dass die Beurteilung der Vereinbarkeit der Bedürfnisse des Anlegers mit dem Zielmarkt nicht nur für Anlageberater, sondern auch für Anlagevermittler gilt. Im Gegensatz zum Anlageberater ermittelt und kennt der Vermittler die Bedürfnisse des Anlegers aber gerade nicht. Ermittelte er die Bedürfnisse des Anlegers, so wird er letztlich zum Anlageberater. Kennt er aber die Bedürfnisse des Anlegers nicht, so kann er die Vereinbarkeit nicht beurteilen und nicht sicherstellen, dass er die Anlage nur empfiehlt, wenn sie im Interesse des Anlegers ist. Dies stellt unseres Erachtens ein für den Vermittler nicht so aufzulösendes Problem dar. Hier bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber insoweit klarstellend nachbessert oder wie die Gerichte mit diesem Problem umgehen. Sechste Geeignetheitserklärung nach § 18 Absatz e FinBAMF, neu. Im Rahmen der Geeignetheitserklärung hat der Anlageberater die erbrachte Anlageberatung zu benennen und zu erläutern, wie er auf die Präferenzen, Anlageziele und sonstigen Merkmale des Anlegers kommt und wie er diese im Rahmen der Anlageberatung mit dem empfohlenen Produkt abgestimmt hat. Hinsichtlich des genauen Inhaltes sowie des Umfanges der vorzunehmenden Geeignetheitserklärung trifft der Gesetzgeber keine Aussage. Es bleibt hier also leider abzuwarten, welche Maßstäbe die Gerichte an Inhalt und Umfang der vorzunehmenden Geeignetheitserklärung anlegen und was sie für ausreichend oder auch nicht ausreichend halten. Für Anlageberatung, die im Rahmen der Fernkommunikation erbracht worden ist, gilt die Ausnahme des § 18 Absatz 2 FinBAMF, nach der die Geeignetheitserklärung dem Anleger nicht vor Vertragsschluss, sondern unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen ist. Wenn der Anleger dem vorher zugestimmt hat und die Weiterleitung des Auftrages verschoben wird und erst nach Erhalt der Geeignetheitserklärung durch den Anleger erfolgt. Teil 4. Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Erhebliche Änderungen ergeben sich im Bereich der Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Es gelten jetzt sehr weitreichende Aufzeichnungspflichten, die unseres Erachtens teilweise im Widerspruch zur DSGVO stehen. Erste Aufzeichnungspflichten. § 18a FinBAMF, neu, nach § 18a Absatz e FinBAMF, neu, sind Telefongespräche und sonstige elektronische Kommunikation, Video, Skype, Chat, SMS, Mails und so weiter, zum Zwecke der Beweissicherung aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung oder Beratung von Finanzanlagen beziehen. Nachdem über das sogenannte Tapping, also die Aufzeichnung von Telefongesprächen, bereits viel geschrieben worden ist, möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die Aufzeichnungspflicht der sonstigen elektronischen Kommunikation, das heißt, auch aller SMS und Mails etc., hinweisen. Denn der Vermittler oder Berater hat hier sicherzustellen, dass sämtliche elektronische Kommunikation, das heißt, auch alle SMS und Mails veränderungssicher zur Beweissicherung aufgezeichnet und aufgehoben werden. Es reicht also nicht mehr, zum Beispiel eingehende Mails irgendwo im Programm oder der Dateistruktur abzuspeichern und aufzubewahren, sondern es ist sicherzustellen, dass die Abspeicherung und Aufbewahrung veränderungssicher erfolgt. § 18a Absatz v FinBAMF, neu, wird elektronische Kommunikation nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, veränderungssicher aufgezeichnet und aufbewahrt, so dürfte später in einem Rechtsstreit im Beweisfall den Vermittler oder Berater die Beweislast dafür treffen, dass die elektronische Kommunikation nicht nachträglich verändert worden ist. Es kann hier also nur dringend empfohlen werden, eine Softwarelösung einzusetzen, die veränderungssichere Aufzeichnung der gesamten elektronischen Kommunikation gewährleistet. Der Vermittler bzw. Berater hat nach § 18a Absatz 2 FinWärmf neu die dafür erforderlichen technischen Vorkehrungen zu treffen. Neu ist auch, dass nach § 18a Absatz VI FinWärmf neu der Anleger bis zum Ablauf der 10-jährigen Aufbewahrungsfrist des § 23 FinWärmf neu einen jederzeitigen nicht zu begründenden Anspruch auf Zurverfügungstellung von Kopien aller Aufzeichnungen gegen den Vermittler oder Berater hat. Sollte der Vermittler oder Berater diesem Anspruch nicht nachkommen oder nicht mehr nachkommen können, weil möglicherweise die Aufzeichnungen nicht auffindbar sind, so dürfte dies zu einer Beweislastumkehr zulasten des Vermittlers bzw. Beraters im Zivilprozess führen. Nicht zu übersehen ist auch, dass der Kunde vor Aufzeichnung zu informieren ist und sein Einverständnis einzuholen ist, § 18a Absatz 3 FinWärmf, neu. Dies gilt nicht nur für das Tapping, sondern auch für jegliche andere elektronische Kommunikation, also auch für die Kommunikation per SMS, Mail und so weiter. Verweigert der Kunde sein diesbezügliches Einverständnis, darf die Beratung auf diesem Weg nicht mehr stattfinden, sondern nur noch analog, das heißt mündlich, per Briefpost und so weiter. Problematisch halten wir die umfangreichen Aufzeichnungspflichten im Hinblick auf die Vorschriften der DSGVO, da Gespräche stets vollständig aufzuzeichnen sind und auch sonstige elektronische Kommunikation vollständig aufzuzeichnen und aufzuheben ist und keine Teile herausgeschnitten werden dürfen, die dritte Personen oder andere Sachverhalte betreffen. Problematisch kann die umfangreiche Aufzeichnungs- und Herausgabepflicht sich auch im Hinblick auf die spätere Auswertung der Aufzeichnungen darstellen. Gerade bei Telefongesprächen ist damit zu rechnen, dass später das gesamte Gespräch im Detail ausgewertet wird und das Gericht sich dann anschaut, wie viele Minuten des Gespräches der Berater den Kunden möglicherweise über die mannigfaltigen Risiken der Anlage informiert und aufgeklärt hat und wie viele Minuten des Gespräches er das Produkt positiv beworben hat. Hier sollten sich Vermittler und Berater für die zukünftige Vermittlung von Kapitalanlageprodukten eingehende Gedanken darüber machen, wie sie den Vermittlungs- und Beratungsprozess zukünftig haftungssicher gestalten wollen. Zweite Aufbewahrungsfristen, § 23 FinWärmf, neu. Nach § 23 FinWärmf, neu, sind alle Unterlagen und Aufzeichnungen 10 Jahre aufzubewahren, auch die Aufzeichnungen von Telefongesprächen und sonstige elektronische Kommunikation. Nach § 18a Absatz VIS 2 FinWärmf, neu, sind die anzufertigenden Aufzeichnungen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren zu löschen oder zu vernichten und dies ist zu dokumentieren. Diese Regelung ist sehr problematisch in den gar nicht so seltenen Fällen, in denen der frühere Kunde erst kurz vor Ablauf der 10-jährigen Verjährungsfrist seine Ansprüche wegen angeblicher fehlerhafter Beratung oder Dokumentation gegen den Vermittler oder Berater gerichtlich geltend macht. Für solche Fälle gibt es keine Ausnahmeregelung. Nach dem Wortlaut des Gesetzes hat der Vermittler oder Berater auch in diesen Fällen sämtliche Aufzeichnungen nach Ablauf der 10-jährigen Verjährungsfrist zu vernichten und dies zu dokumentieren. Damit wird ihm in solchen Prozessen im Laufe des Prozesses, 11 oder gar 13 Jahre nach erfolgter Aufzeichnung, jegliche Möglichkeit genommen, den Beweis der ordnungsgemäßen Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung anhand der Aufzeichnungen zu führen. Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte mit diesem gesetzgeberischen Widerspruch umgehen, denn es kann nicht sein, dass der Vermittler oder Berater im Zivilprozess vollumfänglich darzulegen und zu beweisen hat, dass er ordnungsgemäß beraten und dokumentiert hat, während ihm von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist, diese Beweise möglicherweise bereits zuvor zu vernichten. Trotz der vorstehend aufgezeigten Probleme der neuen Regelungen, hinsichtlich derer noch gesetzgeberischer Nachbesserungsbedarf besteht, bringen die neuen Regelungen der FinWärmf an einigen Stellen auch mehr Klarheit und damit mehr Rechtssicherheit für den Vermittler bzw. Berater und bieten damit die Grundlage einer möglichst haftungsfreien Anlagevermittlung.